Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde Detmold. Ich freue mich heute alle zu sehen, euch alle zu sehen. Und für meine heutige Predigt habe ich mir den Titel des bekannten Films Eat, Pray, Love ausgeliehen, was auf Deutsch übersetzt heißt Essen, Beten und Lieben. Ich vertraue darauf, dass die Predigt Ihnen geistige Nahrung und Wegweisung für Ihr Leben gibt. Denn ich würde jetzt nicht in eine Gemeinde gehen, wo mein Geist leer ausgeht. Und Jesus verglich seine Worte mit Brot. Und wir müssen Gottes Wort zu uns nehmen. Wir brauchen die Milch von Gottes Wort. Jesus sagte, seid begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie wächst. Die Predigt soll sie also nicht nur unterhalten, sondern auch ernähren. Vor einiger Zeit kam ein Buch von Elizabeth Gilbert heraus, das zum Bestseller wurde. Es heißt Eat, Pray, Love oder Essen, Beten, Lieben. Und als ich kürzlich im Kolosserbrief las, stellte ich fest, dass das ziemlich genau dem Rat entspricht, den Paulus den Kolossern in Kapiteln 3 und 4 gab. Esst, betet und liebt. Und ich glaube, wenn wir diese drei Dinge tun, geht es uns gut. Wir sehen uns jetzt eins nach dem anderen an und lasst uns beginnen mit dem Essen. Schlagt eure Bibeln an, auf in Kolosser, Kapitel 3, auf und dort lesen wir ab Vers 6. Kolosser 3, ab Vers 8. Da steht es, jetzt aber legt auch ihr das alles ab, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Hier werden wir also aufgefordert, unser altes Verhalten abzulegen und unsere Sünden genauso und den neuen Menschen anzuziehen. Also wir sollen die guten Dinge, die Gott in unseren Geist hineingelegt hat, in unserem Leben sichtbar werden lassen. Also in unserem Lebensstil, in unserer Ausdrucksweise, in unseren Beziehungen. Und dafür müssen wir den neuen Menschen anziehen, der erneuert wird durch Erkenntnis. Das Wort erneuert bedeutet erfrischt und gestärkt. Der innere Mensch wird erfrischt und gestärkt durch Erkenntnis. Und diese Erkenntnis ist die Erkenntnis Gottes, wie wir in Vers 16 lesen. Da heißt es, das Wort des Christus wohne reichlich in euch. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade. Also wenn das Wort des Christus reichlich in uns wohnen kann, kann es auch ziemlich dürftig, schwach oder auch gar nicht in uns wohnen. Es kann stark oder schwach, viel oder wenig, reichlich oder dürftig oder auch gar nicht in uns wohnen. Und das ist der Schlüssel, um die Dinge abzulegen, die wir nicht tun und sagen sollten, die unsere Beziehung vergiften und uns das Leben schwer machen. Wir sollten das neue Leben, das Gott in unseren Geist hineingelegt hat. Der innere Mensch muss mit Gottes Wort erneuert und erfrischt werden. Bitte legt hier jetzt ein Lesezeichen rein. Wir sehen uns später noch Kolosser 3, Vers 4 an. Bitte schlagt jetzt Epheser auf, Kapitel 4. Hier geht es um dasselbe Thema. Epheser 4, 22. Dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet. Dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Der neue Mensch, ihr Geist, ihr wahres Ich, das in diesem Körper lebt, wurde gerecht und heilig erschaffen. Gott hat etwas ganz Wunderbares in sich hineingelegt. Aber das, was im Inneren ist, nach außen zu bringen, ist ein Prozess. Dafür müssen wir erstmal unsere Gesinnung erneuern und unseren Geist nähren und das Wort Gottes in uns reichlich wohnen lassen. sehen wir uns einen weiteren Vers an, 2. Korinther Kapitel 4. Hier spricht Paulus wieder von der Erneuerung. 2. Korinther 4, Vers 16. Entschuldigung. 2. Korinther 4, Vers 16. Da heißt es, deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert, beziehungsweise erfrischt und gestärkt. Der innere Mensch muss Tag für Tag erneuert werden. Nicht Woche für Woche, nicht Monat für Monat, sondern Tag für Tag. Wir können die Erneuerung in dem Geist unserer Gesinnung, die Erneuerung, die tägliche Erneuerung des inneren Menschen in einem kurzen Satz zusammenfassen und dieser lautet, essen Sie. Nehmen Sie Gottes Wort in sich auf. Wir geben unserem Körper täglich Nahrung, damit er gestärkt und erneuert und erfrischt wird. Und wir sollten auch lernen, auch das Wort Gottes täglich in uns aufzunehmen, damit auch unser innerer Mensch erneuert, erfrischt und gestärkt wird. Jeremia sagte in Jeremia 15, 16 zu Gott, fanden sich Worte von dir, dann habe ich sie gegessen. Und sie waren mir zu Wohne und zu Freuden meines Herzens. Also Jeremia sagte das gleiche wie der Apostel Paulus, nur ein wenig einfacher. Fanden sich Worte von dir, dann habe ich sie gegessen. Und sie waren mir zu Wohne und zu Freuden meines Herzens, meines Geistes, meines inneren Menschen. Bitte schlagen Sie jetzt das Buch Hesekiel in Kapitel 3 auf. Wir wollen hier ein paar Verse lesen, bei denen es um dasselbe Prinzip geht. Hesekiel Kapitel 3 und dort lesen wir Vers 1. Und er sprach zu mir, Menschensohn, was du findest, ist diese Rolle und geh hin, rede zum Haus Israel. Und ich öffnete meinen Mund und er gab mir diese Rolle zu essen. Und er sprach zu mir, Menschensohn, deinen Bauch gib zu essen und deinen Leib fühle mit dieser Rolle, die ich dir gebe. Und ich aß sie und sie war in meinem Munde süß wie Honig. Und er sprach zu mir, Menschensohn, auf, geh hin zum Haus Israel und rede mit meinen Worten zu ihnen. Ist die Rolle. Auf der Rolle stand das Wort Gottes geschrieben. Bevor ein Mann Gottes das Wort Gottes spricht, muss er sich erstmal damit fühlen, beziehungsweise das Wort Gottes sich einverleiben. Und bevor wir das Wort Gottes weitergeben können, müssen wir uns auch erstmal damit fühlen. Und sogar im Buch der Offenbarung, Kapitel 10, sagte der Engel zu Johannes, nimm das Büchlein. Es war ein kleines Buch mit Gottes Wort darin. Nimm das Büchlein und iss es auf. Und Johannes sagte zum Engel, ich aß es auf. Wir müssen Gottes Wort zu uns nehmen, denn es ist Nahrung für unseren Geist. 1. Petrus 2,2 heißt, seid begierig nach der unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachst. In einem Brief an die Korinther verglich der Apostel Paulus das Wort Gottes sowohl mit Milch als auch mit fester Speise. Und ich nehme an, jeder hat schon von euch im Fernsehen oder auf der Straße einen Menschen gesehen, der an einer chronischen Magersucht leidet. Diese Menschen erbrechen alles, was sie essen. Und wenn man sie sich ansieht, dann erschreckt man. Sie sehen aus wie ein lebendiges Skelett, weil sie so wenig Fleisch auf den Rippen haben. Und es ist wirklich traurig anzusehen. Sie haben keine Energie, keine Kraft und können deshalb nur sehr wenig tun. Und ganz sicher können sie auch keinem Menschen helfen. Und so traurig es ist, bei vielen Kindern Gottes verhält es sich in geistlicher Hinsicht genauso. Der äußere Mensch ist gut genährt, aber der innere Mensch hungert und ist völlig ausgemergelt. Da ist keine innere Kraft und kein Glaube, denn Glaube entsteht dann, wenn wir das Wort Gottes zu uns nehmen. Wenn Sie sich das Wort Gottes einverleiben, erledigt sich das Thema Glauben von allein. Ich meine, stellen Sie sich nur einmal vor, wie Ihr Körper aussehe, wenn Sie ihn so schlecht ernähren würden wie Ihren Geist. Und dann stellen Sie sich vor, welchen Glauben Sie hätten und welche Kraft und Energie Ihr Geist hätte, wenn Sie ihn nur annähernd so gewissenhaft ernähren würden wie Ihren Körper. Und Freunde, unseren Geist zu ernähren ist wichtiger als unseren Körper zu ernähren. Natürlich müssen wir beides tun, aber manche Menschen können nicht ihr altes Verhalten ablegen und ihr inneren Menschen bzw. ihr Inneres nach außen dringen zu lassen, weil ihr innerer Mensch nie ernährt wird. Wenn wir aber unseren inneren Menschen ernähren und das Wort Gottes zu uns nehmen, dann können wir ihm erlauben zu bestimmen, was wir sagen und tun und ihn nach außen zeigen. Wir alle kennen den Vers aus Römer 12, Vers 2, wo es heißt: Und seid nicht gleichförmig dieser Welt. Lasst euch nicht von ihr formen, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen oder erfahren mögt, was der Wille Gottes ist. Das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Will hier jemand das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene Gottes erfahren? Ich schon. Doch damit das passiert, müssen wir unsere Gesinnung erneuern. Sonst werden wir dem Druck dieser Welt letztendlich nachgeben und uns ihr anpassen. Wir werden leben wie die Welt und weltliche Wünsche und Begierden haben. Das griechische Wort, das dem Wort verwandelt zugrunde liegt, bedeutet wörtlich, das, was Gott in uns hineingelegt hat, nach außen bringen zu lassen. Und Paulus sagte in Römer Kapitel 7, ich habe nach dem inneren Menschen Wohlgefallen am Gesetz Gottes, aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das mich in die falsche Richtung ziehen will. Im Galaterbrief spricht er über den Kampf zwischen seinem Geist und seinem Fleisch und darüber, was Gott getan hat. Denn unser Schatz wohnt in einem weltlichen Gefäß. Ihr Geist hat ein neues Leben in Christus. Er ist schön und heilig, aber ihr Körper trägt immer noch Sünde in sich. Eines Tages werden wir einen neuen Körper bekommen, aber bis dahin stecken wir in diesem fest. Mein Körper war lange Zeit daran gewöhnt, üble Dinge zu tun. Wenn ich ihm seinen Willen lasse, dann zieht er mich in die falsche Richtung. Und es gibt nur eine Möglichkeit, das Alte abzulegen und das Neue anzuziehen und das nach außen dringen zu lassen, was Gott in mich hineingelegt hat, ist die Erneuerung der Erkenntnis. Wenn ich meinen Sinn erneuere und meinen Geist nähere, werden mein gut genährter und gekräftigter und erfrischter Geist und mein erneuerter Sinn sich gegen mein Fleisch verbünden und es bezwingen. Und ich werde dann in dem guten, wohlgefälligen und vollkommenen Willen Gottes leben. Wenn ich mich jedoch nicht mit Gottes Wort fühle, werden sich mein unerneuerter Sinn und mein Fleisch gegen meinen schwachen Geist verbünden und mich in die Richtung ziehen, in die das Fleisch gehen will. Hören Sie, Ihr Fleisch ist ein Tyrann. Sie brauchen einen erneuerten Sinn und einen gut ernährten Geist, um es in seine Schranken zu weisen. Sonst wird es sie für den Rest ihres Lebens beherrschen. Paulus sagte, ich knechte mein Fleisch, dass es sich mir unterordnet. Aber das können sie nicht tun, wenn sie nicht essen. Unser nächstes Wort lautet beten. Gehen wir jetzt zurück zum Kolosserbrief, Kapitel 4. Kolosser Kapitel 4, Vers 2. Haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung. Der Ausdruck haltet fest bedeutet durchhalten. Das weist darauf hin, dass es Widerstand gibt. Wenn es nicht so einfach wäre, wenn das Gebet einfach wäre, würde er das bestimmt nicht sagen. Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie Sie 2,5 Stunden da sitzen und sich einen Film ansehen können? Sie denken, Mann, ich muss dringend auf zur Toilette, aber ich will nicht verpassen, was gleich passiert. Oder Sie lesen die Sonntagszeitung in einem kompletten Zug durch. Aber wenn Sie sich hinknien und beten wollen, werden Sie ständig abgelenkt. Und plötzlich finden sie sich auf wundersame Art und Weise vor dem Kühlschrank wieder, öffnen die Tür und denken, Mensch, was könnte ich jetzt essen? Hören Sie, wenn Ihr Gebet trocken, langweilig und ohne Schwung ist, halten Sie durch. Wenn Ihr Sinn abgelenkt wird, halten Sie durch. Ein Pastor erzählte mal, dass wenn er früher beten wollte, war es immer so, als würde jemand ihm ins Ohr flüstern. Du musst dieses tun, du musst das noch machen, du musst noch einen Anruf erledigen. Und das machte ihn völlig verrückt. Schließlich überlegte er sich, was er dagegen tun konnte. Und Bevor er sich hinkniete zum Gebet, legte er sich einen Notizblock und einen Bleistift zurecht. Und er schrieb alles auf, was ihm gerade in den Kopf kam. Und machte sich somit eine Aufgabenliste. Und er fragte den Teufel, gibt es noch etwas? Du hilfst mir. Ich will erst eine Stunde lang beten und dann werde ich all das erledigen. Fällt dir noch etwas ein, an was du mich erinnern willst, was ich jetzt vergessen habe aufzuschreiben? Nach einiger Zeit half er ihm nicht mehr. Es gibt unsichtbare Mächte, die uns davon abhalten wollen, zu beten. Deswegen sagte er, wach darin. Wir sollen wachsam sein. Das ist einer der Gründe, warum es nicht immer klug ist, im Liegen zu beten. Denn sowas nennt man Schlummern vor dem Herrn. Wir sollten aufmerksam und wachsam sein. Denn im Gebet können wir manches hören und sehen. Der Heilige Geist wird ihnen zeigen, wofür sie beten sollen und ihnen Dinge sagen, die sie wissen müssen. Das ist ein weiterer Grund, warum der Teufel so sehr dagegen ankämpft. Und er sagte, betet mit Danksagung. Wenn wir Gott um etwas bitten, sollen wir ihm auch gleich dafür danken. Das ist Glaube. Und wir danken Gott, wenn er unsere Gebete erhört hat. Das ist Dankbarkeit. Aber der Dank muss schon Teil unseres Gebets sein. Und in Vers 3 sagt er, und betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür des Wortes öffne, das Geheimnis des Christus zu reden, dessentwegen ich auch gebunden bin, damit ich es kundmache, wie ich reden soll. Bitte beten Sie für offene Türen, für Gelegenheiten, das Wort Gottes zu verkünden, für offene Herzen. Im Buch der Offenbarung wird Jesus beschrieben, wie er vor der Tür von jemandes Herz steht und anklopft. Und Paulus sagte auch, betet, dass die Herzen aufgeschlossen sind und betet für Gelegenheiten, das Evangelium zu verkünden. Und er sagte, denn ich liege in Ketten. Er bat um Gelegenheiten, während er bei den Römern in Haft saß. Und Gott beantwortete diese Gebete. Der Philipperbrief ist einer der Briefe, die er im Gefängnis schrieb. In Kapitel 1 sagt er, ihr sollt wissen, dass meine Gefangenschaft letztlich zur Verbreitung der Botschaft Gottes beigetragen hat. Die ganze Palastwache hat das Evangelium gehört, weil ich hier bin. Und das waren die obersten Soldaten von ganz Rom. Und er sagte, sie haben das Evangelium gehört, weil ich hier bin. Wenn wir beten, öffnet Gott Türen, die kein Mensch schließen kann. Watchman Nee wurde in China ins Gefängnis geworfen. Dort schrieb er Briefe an die Gemeinde und diese Briefe wurden in ganz China verbreitet und inspirierten Tausende von Gläubigen. Als die Regierungsbehörden davon erfuhren, dass er die Wachen für Christus gewann und diese dann diese Briefe nach draußen schmuggelten, beschlossen sie, dass von nun an die Wachen nur noch einmal bei ihm Dienst tun durften und nur noch 6 Stunden. Aber diese Zeit reichte ihm aus, um die 9 Wachen für Jesus zu gewinnen und die schmuggelten weiterhin die Briefe nach draußen. Das sind Türen, die Gott öffnet. Ich las auch einmal eine Geschichte von einem Evangelisten in Bangladesch. Er saß in seinem Büro, als ein Mann hereinkam und einen Revolver auf ihn richtete. Er stand erst eine Minute lang da und dann rannte er hinaus. Nach 5 Minuten klingelte das Telefon. Der Pastor nahm den Hörer auf und sagte, ja, hallo. Und am Telefon hat sich der Mann zu erkennen gegeben, der zuvor in seinem Büro dastand mit der Waffe. Der Pastor fragte belustigt, ja gut, was kann ich jetzt für Sie tun? Was könnte ich für Sie tun? Und der Mann sagte, ich konnte den Abzug nicht drücken. Meine Finger haben nicht funktioniert und mein Arm auch nicht. Können Sie mir helfen? Der Pastor betete für ihn und Gott befreite ihn sofort. Er konnte wieder seinen Arm und seine Finger bewegen. Und er fragte den Pastor, ob er zu ihm kommen könnte. Der Pastor sagte, gut, kommen Sie vorbei. Der Mann kam zu ihm in sein Büro, sie tranken zusammen Tee und er übergab das sein Leben Jesus. Aber das ist noch nicht das Ende der Geschichte. Der Evangelist wollte herausfinden, wer denn jetzt dafür zuständig war, ja, wer diesen Auftragsmord engagiert hat. Also ging er zu dessen Haus und das war ein Leiter einer anderen Konfessionsgruppe und der Leiter hat dann halt den Killer auf ihn gehetzt. Aber der Mann war gerade nicht zu Hause, er war bei der Arbeit. Zu Hause war nur sein Schwiegertochter und der Sohn. Der Sohn war schon seit einiger Zeit krank und seit 18 Monaten konnte nicht mal das Bett verlassen. Er stellte sich vor und sie ließen ihn herein. Und der Mann sagte, ja, die ließen ihn herein und die sprachen dann miteinander und er wurde darauf halt aufmerksam, dass der Sohn ja krank ist. Und er legte seine Hände auf ihn auf, betete und Gott heilte ihn sofort. Als der Mann dann nach Hause kam, also der den Killer angeheuert hatte, er war völlig außer sich, weil die saßen gerade am Tisch zusammen, der Sohn, die Schwiegertochter und der Pastor und aßen. Und er ist außer sich geraten und sagte, was tut dieser Ungläubige in mein Haus? Warum esst ihr überhaupt mit ihm? Da sprang die Schwiegertochter auf und sagte, du verstehst das nicht. Der Mann bat gerade für deinen Sohn und er wurde geheilt. Jesus hat ihn geheilt. Und da stand auch der Mann, also sein Sohn, auf und sagte, ja Vater, ich habe zum ersten Mal seit 18 Jahren keine Schmerzen mehr. Und da verwandelte sich der Zorn des Mannes in Freude. Und die Schwiegertochter und der Sohn nahmen Jesus an. Der Vater hat sein Leben Jesus nicht übergeben. Jedoch wurde er zum Verfechter des Evangeliums. Er trat für Christen ein, half ihnen aus dem Gefängnis freizukommen und setzte sich für ihre Rechte ein und gab ihnen Möglichkeiten, vom Evangelium zu predigen. Deswegen sagte Paulus, betet, dass Gott Türen öffnet. Wir müssen für unsere Leiter beten und für diejenigen, die der Welt das Evangelium von Jesus Christus verkünden. Denn Jesus öffnet auch heute noch Türen. Unser nächstes Wort lautet Liebe. Bitte lesen Sie mit mir Kolosser 3 ab Vers 12. Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Lasst euer Leben vor allem anderen von der Liebe geleitet sein. Dann werden Einheit und Harmonie in der Gemeinde herrschen. Die Liebe ist der Klebstoff, der uns alle zusammenhält. Vielleicht haben Sie etwas gegen jemanden, vielleicht auch zu Recht. Dann will ich euch sagen und ermutigen, gehen Sie immer den guten Weg. Vergelten Sie nicht mit Flüchen, sondern mit Segen. Jesus sagte im Neuen Testament, segnet die euch verfluchen, betet für die, die euch beleidigen. Und da heißt es, wenn wir diejenigen segnen, die uns Unrecht tun, werden wir einen Segen erben. Ich weiß, das ist nicht immer einfach. Es inspiriert mich immer, wenn ich an die Geschichte von Corrie ten Boom denken muss. Sie und ihre Schwester Betsy kamen während des Zweiten Weltkriegs in einen Konzentrationslager. Dort behandelte man sie äußerst brutal. Sie wurden vergewaltigt und man ließ sie hungern. Ihre Schwester Betsy starb. Corrie kam aufgrund eines Schreibfehlers frei. Und ich glaube auch ihr Vater kam in dasselbe Lager, aber er verstarb 10 Tage danach. Und in ihrem Leben passierten noch viele andere schlimme Dinge. Und sie tat sich sehr schwer damit, sich zu vergeben. Eines Tages ging sie zu einem evangelischen Pastor und sagte, ich weiß nicht, ob ich so liebe, wie uns in der Bibel geboten wird. Ich kann nicht vergeben, wie Christus es tat, denn all diese Erinnerungen kommen immer wieder hoch auf. Und ich kann nicht einschlafen, ich wälze mich jede Nacht nur hin und her. Der kluge Pastor führte sie in den Glockenturm hinauf und zog am Glockenseil. Und die große Glocke läutete und läutete und läutete, bis sie schließlich an Schwung verlor und dann still geworden ist. Und er sagte zu ihr: Corrie, die Liebe ist eine Entscheidung. Und die Liebe Gottes wurde in unsere Herzen durch den Heiligen Geist ausgegossen. Und Vergebung ist auch eine Entscheidung. Und wenn wir uns dafür entscheiden, zu lieben und zu vergeben, ist das, wie wenn wir das Seil loslassen. Es wird noch eine Weile in unserer Seele widerhallen, aber wenn wir aufhören, am Seil zu ziehen, wird es still werden. Sehen Sie, wenn wir uns immer wieder ins Gedächtnis rufen, was uns angetan wurde, beziehungsweise ständig darüber reden, wer uns welches Unrecht zugefügt hat, ziehen wir unaufhörlich am Seil. Manche Menschen tun das jahrelang. Sie denken ständig darüber nach und es heilt in ihrer Seele wieder oder Zorn überkommt sie immer wieder aufs Neue. Aber wir können vergeben. Wir können das Seil loslassen. Amen.